Du möchtest wissen, wie du auch im Recruiting und bei Personalentscheidungen die beste Entscheidung triffst, damit du die richtigen Kandidaten für dein Unternehmen einstellst und dann nicht in 2, 3, 6 oder 12 Monaten wieder bereust, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Und damit ganz herzlich willkommen zu der Jobs Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Ja, jetzt im zweiten Teil von dieser Doppelfolge mit dem Andy Koch gehen wir noch ein bisschen konkreter ein. Auf was musst du konkret schauen bei Personalentscheidungen im Rekrutierungsprozess? Wie kann dir die Erfahrung von Andy von Jahr oder Jahrzehnten Profi-Eishockey-Schiedsrichter-Tätigkeit dabei helfen, deine Personalentscheid richtig zu treffen, damit es eben dann auch nach der Einstellung, nach dem ersten Arbeitstag, richtig zum Fliegen kommt. Falls du den ersten Teil von dieser Doppelfolge noch nicht gehört hast, unbedingt zuerst nachhören, dann hast du auch den Kontext dazu. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass und gute Erkenntnis im zweiten Teil mit dem Andy Koch.
Jetzt im zweiten Teil von diesem Podcast möchte ich noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen konkreter aus dem Thema Recruiting sprechen kommen. Wir haben es im ersten Teil schon ein bisschen angeschnitten, aber jetzt vielleicht das Thema Recruiting noch ein bisschen bewusster oder eben auch konkreter aufnehmen. Und ein Entscheidungsprozess im Recruiting ist ja hochkomplex. Also du hast irgendwo durch unterschiedliche Faktoren, wie eben die subjektive Wahrnehmung, wo wir schon darüber geredet haben, fehlende Informationen, der Zeitdruck vielleicht auch. Was sind für dich so die zentralsten Faktoren, wenn es eben darum geht, oder von einem komplexen Prozess? Was macht so einen Prozess am Schluss des Tages wirklich auch komplex und warum?
Also was ein Prozess im Recruiting komplex macht, kann ich jetzt da nicht genau beurteilen, aber ich glaube generell haben wir Menschen Mühe mit komplexen Situationen oder mit komplexen Prozessen, komplexe Entscheidungen oder für komplexe Probleme eine einfache Lösung finden, ist vermutlich nicht möglich. Also ich glaube, komplexe Fragen geben komplexe Antworten. Oder komplexe Probleme müssen auch entsprechend einen komplexen Problemlösungsprozess wird dabei rausschauen. Und für das ist unser Hirn in den meisten Fällen nicht gemacht. Wir haben es vorher schon angesprochen im ersten Teil. Unser Hirn hat es gerne einfach. Und ich würde da einfach empfehlen, dass man probiert, einen komplexen Prozess in so einfache wie mögliche Teilprozesse abzubrechen. Also mir kommt jetzt zum Beispiel die Goalie-Behinderung im Eishockey kommt mir in den Sinn. Das ist sehr komplex. Da hat man geschaut, Teilschritt, ist der Goalie innerhalb oder außerhalb vom Torraum, wird sich behindert, ja, nein, ist er sonst irgendwie körperlich, hat es überhaupt ein Goal gegeben und so weiter. Das hat man eigentlich probiert, so Teilschritt, so wie man es kennt aus der Schulzeit, so eine Art das Flussdiagramm zu machen. Und das ist etwas, wo mir sehr geholfen hat, dass man das wirklich probiert, in Teilschritt zu transformieren. Oder auch wenn man eine grosse, wichtige Entscheidung muss treffen muss, kann man die vielleicht in kleine Teilentscheidungen unterteilen. Das ist etwas, was mir geholfen hat. Ich glaube, wenn man probiert, alles auf einmal zu machen, das überfordert uns. Da sind wir nicht gemacht für das. Dann kommen wir wieder in Stress und das führt nicht dazu, dass wir bessere Entscheidungen treffen.
Am Schluss vom Tag sagen ja viele Entscheiderinnen und Entscheider, auch immer sie, entscheiden nach Bauchgefühl. Sei es im Recruiting, sei es im Business oder wahrscheinlich auch im Sport bis zu einem gewissen Grad. Wie ist so deine Einschätzung? Wie viel Platz darf auch in so einem komplexen Entscheidungsprozess Bauchgefühl haben und wo brauchst du mehr Strukturen und objektive Kriterien?
Das ist eine mega schwierige Frage. Vermutlich ist es so, im Hockey ist es so gewesen, oder je mehr Geld im Spiel ist, desto mehr hat man probiert, das Ganze zu berechnen. Oder? Man kann nicht einfach sagen, wenn es um Millionen geht, wow, da habe ich jetzt das Gefühl getäuscht oder das habe ich jetzt halt gerade nicht gesehen. Irgendwie so. Das ist halt, je grösser das Tragweite ist von einem Entscheid, den man muss fällen, desto mehr probiert man das irgendwie zu berechnen. Halt eben, weil es um sehr viel geht. Und das ist aber, ja, nochmal, ich glaube einfach, das ist nicht möglich. Es ist ein Stück weit, ist das wichtig und das Sezieren von diesem Prozess hilft ja dann auch für zukünftige Entscheide, das Bauchgefühl zu schärfen. Also das Bauchgefühl, das ist, Das würde vermutlich anders rauskommen, wenn du in einer anderen Branche geschafft hast, vorher 10 Jahre, kannst du nicht einfach dein Bauchgefühl vermutlich in eine neue Branche rein transformieren. Oder wenn du vorher mehr im Banking unterwegs gewesen bist und jetzt im Handwerk Leute suchst, die Menschen, die ticken anders, dann musst du vielleicht das Bauchgefühl neu schärfen. Also von dem her, eben, ich glaube einfach, man kann nicht sich nur aufs eine oder aufs andere abstützen. Und ich glaube, das eine beeinflusst einfach das andere auch.
Vielleicht noch eine Frage, was ist für dich überhaupt ein Bauchgefühl? Oder wie entsteht das Bauchgefühl?
Das Bauchgefühl hat für mich sehr viel mit Erfahrung zu tun. Ja, wenn ich muss eine Entscheidung treffen unterdessen, also das ist übrigens ja auch mit dem Vagusnerv, ist Kopf, Herz und Bauch miteinander verbunden. Wenn ich eine Entscheidung muss treffen, dann frage ich zuerst einmal das Herz, wie fühlt sich das an oder auch wo möchte ich hin. Und dann als zweites ist der Kopf, der einen Plan macht, um dort hinzukommen. Und am Schluss frage ich den Bauch, ob es sich stimmig anfühlt. Und das ist so die Art, wie ich das würde einfach erklären, wie ich das würde machen. Also es braucht alle Komponenten. Und ich glaube, es ist nicht das eine wichtiger wie das andere. Es hat sehr viel mit Erfahrung zu tun. Aber ob die Erfahrungen richtig sind, wenn du irgendwo in den Ausgang gehst und jemanden kennenlernst und ich bin gerade verlassen worden in der gleichen Zeit oder es ist vielleicht die Person, die mich verlassen hat, dann machen wir mit der gleichen Person total unterschiedliche Erfahrungen. Und welche Erfahrung ist jetzt richtig? Und kannst du aus einer Erfahrung nachher auf andere Erfahrungen schliessen? Das ist halt eben auch wieder, das ist komplex.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt auch angesprochen hast, eben, dass Bauchgefühl so eine Verbindung hat zu Erfahrung. Ich habe das Gefühl, man kann sich auf ein Bauchgefühl erst wirklich verlassen, wenn man eine Situation auch kann einordnen und kann beurteilen. Und wahrscheinlich ist die Gefahr, wenn du auf dein Bauchgefühl vertraust und du vielleicht noch nicht die Erfahrungen mitbringst, dass du eher getoschen wirst, wie wenn du, keine Ahnung, eine Situation schon hunderte Mal erlebt hast und schon 100 Mal Situationen entschieden hast. Das kannst du wahrscheinlich selber gut beurteilen als Hockey-Schiedsrichter, oder? Da gibt es wahrscheinlich so Situationen, ich weiß nicht, ob Offside oder nicht Offside, oder ja, ob Goalie-Behinderung oder nicht Goalie-Behinderung ist. Wenn du das irgendwie 1000 Mal gesehen hast, irgendwann musst du wahrscheinlich nicht mehr den Videoschiedsrichter konsultieren, sondern du hast einfach im Gefühl, weil
ja, man halt viel erlebt hat. Genau.
Und zu erfahren.
Und als Junge hilft er halt, helfen der rationale Prozess, um das schärfen. Und wir haben stundenlang, tagelang haben wir Video geschaut, immer wieder verschiedene Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, die ähnlich sind, aber nicht gleich. Und wie du sagst, irgendwann kommst du ein Gefühl über für bestimmte Situationen. Und wenn man sich dann auch wieder zu fest aufs Gefühl verlässt, ist eben auch wieder nicht sicher, dass es richtig ist. Mhm. Also es ist, man muss sich gleich immer wieder hinterfragen.
Ja. Jetzt haben wir ganz verschiedene Faktoren durchanalysiert. Eben das Bauchgefühl, aber auch Daten konsultieren, auf die Emotionen lassen. Wenn das noch einmal würdest, so ein bisschen zusammenfassen. Was kann ich machen, um meine Entscheidungen in der Zukunft besser zu machen, als sie heute sind?
Ihr habt ja relativ komplexe Prozesse und das führt dazu, eben, dass man sich bewusster wird. Und das ist sicher der eine Punkt, den ich möchte den Leuten mit auf den Weg geben. Macht euch einfach grundsätzlich bewusst, was abgeht. Jetzt, ich glaube, man probiert ein bisschen zu fest Bewusstsein auf der rationalen Ebene zu schaffen. Also probier auch Bewusstsein darüber zu erlangen, wie sich das anfühlt, was in deinem Körper passiert. Weil das ist ein mega wichtiger Teil. Und was ich vielleicht noch ein bisschen den Leuten mit auf den Weg geben möchte, ist einfach, dass man generell wieder ein bisschen menschlicher wird. Also, dass man wegkommt so von, ich muss als Roboter funktionieren und einfach irgendwelche Vorgaben anwenden, sondern dass man wieder menschlicher wird und das mehr in die Entscheidung mit einbezieht.
Jetzt oftmals ist beim Schiedsrichter ja auch so, entscheidest du nicht alleine oder du bist nicht die einzige Person, die die Entscheidung trifft, vielleicht als Head Schiri dann schon, oder du hast am Schluss zumindest die letzte Stimme. Wenn du jetzt aber innerhalb von einem Team auch merkst, irgendjemand ist da voreingenommen oder trifft vielleicht auch eine Entscheidung unfair, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Wie gehst du mit so einer Situation um? Wie kannst du das entschärfen?
Also wenn ich das Gefühl hätte, dann bin ich ja selber vermutlich auch wieder voreingenommen. Und ich habe mal so eine Phase gehabt, gerade wo wir das Firma-System eingeführt haben, das heisst, es gibt zwei gleichberechtigte Head-Schiedsrichter auf dem Eis, habe ich eine Zeit lang das Gefühl gehabt, der andere pfeift mir da rein, der macht mir ein Spiel kaputt. Und das ist ja nichts gewesen und das kann ja nicht sein. Und dann habe ich das angefangen zu untersuchen und ich habe dann eben herausgefunden, dass in 98% der Fälle mein Gespönchen recht hatte. Dass es aus seiner Sicht eben richtig ausgesehen hat. Das ist mal eine mega wichtige Erkenntnis gewesen, dass andere Menschen häufig Recht haben und ich bin nicht im Recht gewesen. Das ist mal das eine. Dann das Zweite, es gibt Untersuchungen, wie der Informationsfluss in Teams Entscheidungen kann beeinflussen. Häufig ist es so, wenn, gerade in einem Recruiting-Prozess, wenn die daran beteiligten Menschen die gleichen Informationen haben, dann führt das viel schneller zu Vorurteilen. Also man fixiert sich dann auf Gemeinsamkeiten, dann sagt man, ja, das habe ich auch gehört, ja, genau, so ist es. Und darum kommt man schneller zwar zu einer Entscheidung, die sich gut anfühlt, weil alle das Gleiche denken, aber es ist nicht unbedingt besser. Man hat festgestellt, dass Menschen viel mehr anfangen zu diskutieren, wenn sie unterschiedliche Informationen haben. Und je nachdem, also die Studie hat das untersucht, hat auch herausgefunden, dass es unterdessen Recruiting-Teams gibt, die das absichtlich so machen, dass sie gezielt eben die Informationen unterschiedlich verteilen, damit das Gremium muss entscheiden, dass die nachher mehr in Austausch kommen. Und das finde ich einen spannenden Ansatz, dass man sich mehr austauscht untereinander. Braucht halt wieder Zeit, braucht Ressourcen, braucht je nachdem Geld oder Energie, wie auch immer, aber es führt zu besseren Entscheidungen.
Spannender Punkt, den du reinbringst, auch mit dem unterschiedlichen Informationen, ist ein bisschen etwas anderes, wie ich es jetzt kennengelernt habe. Was ich festgestellt habe, gerade so im Kontext eben auch von Entscheidungen in einem Team treffen, ist, wenn mehrere Leute in einen Entscheidungsprozess involviert sind und der Erste, der quasi sich äußert und sich öffnet, der setzt wie so ein einen Anker, wo sich alle anderen daran orientieren. Und je nachdem, was du für einen Status innerhalb eines Teams hast, wenn du sehr hoch bist, dann kannst du eigentlich mit dem fast den Entscheidungsprozess alleine schon steuern. Oder? Du brauchst sehr starke Teammitglieder, wenn die den Entscheid noch umkrempeln wollen. Darum kann ich es aus meinem Erfahrungs- oder aus meiner Erfahrung, oder würde ich am liebsten empfehlen, dass man es unabhängig voneinander beurteilt und nachher das übereinander legt, dass man eine objektive Entscheidung oder Meinungen von mehreren Leuten kann berücksichtigen.
Das ist ein mega wichtiger Punkt. Salomon Asch hat da in den 60er, 70er Jahren angefangen, das zu untersuchen, wie Menschen sich von anderen Menschen beeinflussen lassen. Also wir haben eine mega grosse Tendenz, uns der Gruppe anzupassen. Und gerade wenn so ein Alpha-Tierli dabei ist oder irgendwie der Leiter von dieser Abteilung oder wie auch immer, dann hat man schon eine mega grosse Tendenz, wirklich sich dem anzupassen. Oder gibt es auch andere Versuche mit Zahlen. Es ist einfach der, die erste Zahl in den Raum rührt. Das ist meistens so ein bisschen eben der Nagel, wie du sagst, wo man sich nachher daran orientiert. Und auch das muss man sich, dem Phänomen muss man sich mega bewusst sein, dass man sich da vielleicht auch bewusst zurückhaltet. Oder eben, wie du sagst, dass man das anonym macht oder vielleicht die einzelnen Räume seine Entscheidung fällen, dass das nachher so zusammenkommt, wie jetzt auch bei einem grossen Transportunternehmen in der Schweiz bei dieser Ausschreibung, die da gerade stattgefunden hat. Dort ist ja das eigentlich vorbildlich abgelaufen mit der Punktvergabe etc., damit man eben genau so etwas kann vermeiden. Aber auf der anderen Seite eben bleiben dann halt bei solchen Prozess dann wieder die Emotionen außen vor.
Ja. Könntest du gewisse Tools, du hast jetzt auch schon angesprochen mit dem Punktesystem, wo etabliert sind, um auch so ein bisschen Entscheidungen hinterfragen oder bessere Entscheidungen treffen, wo man bewusst vielleicht auf strategische Tools Rücksicht nimmt.
Also da gibt's einen Haufen gescheite Bücher, die da geschrieben worden sind, mit Hunderten von irgendwie so Tools, die man da anwenden kann. Ich bin ein Fan von einfach, also Pro- und Kontraliste ist zum Beispiel etwas. Oder ich weiß auch nicht, wie es heisst, aber eben, dass man verschiedene Kriterien festlegt und nachher Punkte vergibt und die Varianten nachher ausrechnet. Oder so ein Entscheidungsbäum, dass man irgendwie probiert zu sagen, hey, man hat sieben Varianten, dann tut man 1-2, 3-4 und so weiter gegeneinander ausspielen. Das sind so die drei gängigsten eigentlich, wo meistens zum Ziel führen.
Das denke ich. Und ich glaube, wahrscheinlich der grosse Wert aus meiner Perspektive ist nicht nur mal kommst mit dem zu der richtigen Entscheidung, oder? Sondern eher so bist dir allen Entscheidungskriterien bewusst und hast alles durchdacht. Und ob dann wirklich die Entscheidung dann nachher nimmst, die aus dem Entscheidungsbaum rauskommt, das ist dann wahrscheinlich das Bauchgefühl, das dann am Schluss den Punkt auch noch ein bisschen ausmacht.
Ja, ich darf auch viel mit Militärpiloten zusammenarbeiten und die sind ja viele so, sag ich jetzt, so ein bisschen Checklisten getrieben in der Airline-Branche. Und die sagen, wenn der Prozess richtig ist, dann muss man das Resultat akzeptieren. Und wenn man mit dem Resultat nicht zufrieden ist, dann muss man den Prozess ändern. Und das finde ich auch noch einen spannenden Ansatz, ja, dass man das noch ein bisschen mehr probiert zu berücksichtigen.
Wie gehst du das Thema an oder wie versuchst du Leuten Sicherheit zu geben, wenn im Moment von der Entscheidung eigentlich das Ergebnis noch nicht absehbar ist? Oder anders gefragt, du als Schiedsrichter kannst den Videoschiri konsultieren und siehst nachher, ich sage mal, die Chance ist wahrscheinlich 99%, wenn du Videoschiri konsultierst, dass du richtig entschieden hast und du die Situation richtig beurteilst. Jetzt im Recruiting kannst du Assessment machen, 5 Interviews führen, Probetag machen und am Schluss weißt du trotzdem nicht, ob das Ergebnis richtig oder falsch ist. Ist die richtige Person oder die falsche Person eingestellt? Wie gibst du den Leuten trotzdem Sicherheit mit auf den Weg?
Also nur eine kleine Bemerkung. Es ist im Fall nicht so, wenn man den Video schaut, dass es immer 100% oder 99% kann. Es gibt mega viele Situationen, wo man so oder so könnte entscheiden. Mhm. Und es ist auch, wenn man das in Slow Motion zum Teil anschaut, also wenn man eigentlich Bild für Bild eine Situation probiert zu analysieren, das hilft häufig gar nicht, weil man sieht jedes Mal etwas anderes und das bringt einem eher in Schwierigkeiten. Also eigentlich wäre es gut, man würde es einmal anschauen und nachher auch wieder aus dem Bauch raus entscheiden. Und jetzt ist die Frage, was würdest du den Leuten mitgeben? Oder?
Genau, wie kannst du den Leuten trotzdem irgendwie ein Sicherheits-Selbstvertrauen mitgeben, dass sie dann die richtige Entscheidung, dass sie hinter ihrer Entscheidung können stehen können. Am Schluss ist sie ja vielleicht auch immer so ein bisschen, ja, stehe ich hinter meiner Entscheidung oder wie sicher bin ich mir, dass ich richtig entschieden habe?
Ja, also ich glaube mal grundsätzlich, man kann nicht alles messen, was zählt. Und nicht alles, was zählt, kann man messen. Und ich probiere mehr so mit Bildern zu arbeiten. Also wo möchte ich hin? Wie soll sich das anfühlen? Oder wo möchte ich herkommen mit einer Person? Und die Leute eben wollen sich auch immer richtig entscheiden, weil sie nachher an dieser Entscheidung, weil sie das Gefühl haben, sie müssen daran festhalten. Und ich glaube auch, man sollte wegkommen von dem, den Druck rausnehmen und dass man wirklich auch, wenn einem eine Entscheidung nicht dort anführt, wo man hin möchte, dass man sich dann halt neu muss entscheiden und dass man da einfach in dem Sinn Druck rausnimmt und dass man wegkommt eben von finanziellen Kennzahlen, ja, auch wenn es weh tut, aber man kann sich ja auch irgendwie verstellen in so einem Rekrutierungsprozess und man merkt erst 3 Monate später, ey, da hat er uns oder die Person irgendetwas vorgespielt, ja, und dann, also das kann ja auch passieren und darum würde ich einfach aus Schiri-Sicht, wo es auch häufig um Millionen geht und sehr emotional ist und ich tagelang in der Presse bin und so weiter, dass man da probiert, einfach Druck rauszunehmen.
Vielleicht letzte Frage jetzt in diesem Kontext, auch noch mit der Entscheidungsfindung zum Rekrutieren oder für Mitarbeiter einstellen. Wie verändert sich ein Prozess oder wie verändert sich eine Entscheidung, wenn du Zeitdruck hast? Oder Umkehrschluss, warum werden Entscheidungen oft einfach auch viel zu lang rausgezögert?
Ich glaube, die Entscheidung geht immer sehr schnell, Millisekunden. Ich glaube, wir wüssten fast immer, was richtig ist oder falsch. Und rauszögern tut man es häufig auch da wieder, weil man unsicher ist in Bezug auf die Reaktion der anderen. Oder weil man noch Zeit braucht, um das irgendwie rechtfertigen. Oder weil man Zeit braucht, um sich Antworten zu überlegen, ja, was ist, wenn nicht. Aber nur schon, wenn man so denkt, ist es vermutlich eine Fehlentscheidung gewesen. Und darum glaube ich eigentlich, macht es keinen Unterschied, ob man viel Zeit hat oder wenig Zeit. Oder ob man auf dem Eisfeld muss entscheiden oder in einem Büro, beim Recruiting. Es ist genau das Gleiche. Einfach entscheiden und dann mit dem gehen und schauen, was passiert und dann halt wieder entscheiden.
Und wenn man nicht weiss, wie richtig entscheiden, dann bist immer noch du da, dann kann man noch zu dir kommen. Und das ist so ein bisschen der letzte Part von dem Podcast, wo ich noch dazu kommen will. Und zwar über dich, über deine Dienstleistung. Du bietest verschiedene Lösungen an, für Unternehmungen vor allem. Was sind so die Kernthemen, die du besetzt und welche Probleme löst du für deine Kunden?
Also, die meisten Leute kommen zu mir, weil sie es mit anderen Menschen zu tun haben. Der Schiedsrichter muss sich durchsetzen und ist darum unbeliebt. Wir Menschen wollen aber beliebt sein. Und die beliebt sind, setzen sich häufig nicht durch. Und als Führungskraft oder auch als Mami-Papi oder generell im Leben wollen wir uns durchsetzen und gleichzeitig beliebt sein. Und das ist etwas, was ich probiere zu beleuchten. Und das mache ich einerseits in Keynotes, dass man dort das wirklich einmal so ein bisschen die ganze Palette erlebt, also wie die Wahrnehmung funktioniert, wie man die Stimmung kann beeinflussen kann, wie andere Menschen ticken, mit was für Reaktionen das man muss rechnen muss. Das ist das eine. Und das andere nachher dort daraus raus, dass wirklich Unternehmen dann zu mir kommen und sagen, hey Andi, da haben wir Lampen. Oder da muss ich mich mehr durchsetzen im Verkauf zum Beispiel. Oder in der Serviceabteilung, eben, ich kann es immer mit Reklamationen zu tun. Wie geht man mit dem um? Oder das Dritte, dass sie einfach sagen, generell, wir wollen die Teamatmosphäre verbessern. Wir kommen nicht zu den richtigen Entscheidungen, weil wir uns eben vielleicht nicht getraut oder weil wir sagen, ja, der andere, der ist immer so ein Lärmi und ich kann dem ja gar nichts sagen. Oder das ist immer der Erste, wie du vorher gesagt hast, der das Wort ergreift. Wie kann man es bewusst sein für unterschiedliche Tierchen in einem Team schaffen und schärfen, damit am Schluss mehr Informationen zusammengetragen werden, dass eine hoffentlich bessere Entscheidung dabei rauskommt. Das sind die Sachen, die wir machen.
Welche Rolle spielt so deine Erfahrung als Schiedsrichter und auch als Speaker bei deiner heutigen Arbeit mit Unternehmen?
Schlussendlich hat es mit Menschen zu tun. Und ich habe unter Hochdruck gelernt, mit unterschiedlichen Menschentypen umzugehen. Und das kommt mir sehr gut. Und das Zweite, was mir sehr gut kommt, ich habe neben meiner Schiedsrichtertätigkeit habe ich immer noch etwas anderes arbeiten müssen. Ich habe lange nicht so recht gewusst, was ich mal möchte machen. Vielleicht, weil ich immer insgeheim haben will, Speaker und Dozent werden. Und auf dem Weg dorthin habe ich ganz einen Haufen Sachen ausprobiert. Auch da wieder, ich habe ganz einen Haufen Fehlentscheidungen getroffen, hat aber dazu geführt, dass ich unglaublich viel Erfahrung gewinnen konnte. Und das ist das, was mir heute extrem hilft. Ja.
Über das Format, das du anbietest, hast du ein bisschen erzählt. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich deine Dienstleistung oder deine Formate, deine Lösungen von anderen Angeboten am Markt? Und für wer sind diese Angebote vielleicht auch besonders geeignet?
Also geeignet sind sie für alle, die es mit Menschen zu tun haben. Und das ist etwas, was wir eben nicht gelernt haben in der Schule. Wir haben gelernt, lesen, rechnen, schreiben. Aber wie Menschen ticken, das sagt uns niemand. Das ist schön, wenn du ins Casino gehst, oder? Alle gehen ins Casino, wollen gewinnen, wollen möglichst viel Geld heimbringen dort. Faktisch, die meisten verlieren Geld, weil sie die Regeln nicht kennen. Und wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann eben kann man das Spiel nicht gewinnen. Und ich bringe den Leuten den Umgang mit den Regeln oder die Regeln im Umgang mit anderen Menschen näher.
Wie sieht so die typische Zusammenarbeit mit dir aus? Wenn ich jetzt als Unternehmer sage, hey, weißt du, ich möchte Andi Koch buchen oder mit ihm zusammen arbeiten.
Ja, also heutzutage läuft es so, dass man das irgendwo mal mitbekommt und dann liest man ein bisschen auf Social Media und dann gibt es vielleicht das Video, das du mal schaust oder stöbelst ein bisschen auf meiner Homepage rum und wenn dich das Thema interessiert, dann die meisten füllen dann irgendwie das Formular aus und melden sich mal und dann telefonieren wir miteinander und dann lernt man sich so ein bisschen kennen. Ich glaube, es geht immer um Beziehungen. Es geht immer um Beziehungen und wenn die Beziehung stimmt, dann kommt das Vertrauen. Wenn das Vertrauen da ist, dann kommt die Verbindlichkeit und die Leistung von alleine. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ja. Arbeit an der Beziehung, dass man sich kennenlernt und ich glaube, das ist häufig auch der Erfolgsfaktor, egal was man macht.
Du hast gesagt, und das ist auch so, das denke ich doch, widerspricht dir niemand. Es geht im Business-Kontext wie im Privaten immer um Menschen, um Zusammenarbeit mit Menschen oder das Zusammensein, das Zusammenfunktionieren mit Menschen. Wenn du das jetzt noch ein bisschen differenzierter würdest betrachten, also wenn du sagst, hey, wer sind so deine Wunschkunden, wer profitiert besonders von der Arbeit mit dir und welchen Typ Mensch würdest du jetzt eher abraten oder möchtest du vielleicht jetzt auch nicht unbedingt damit zusammenarbeiten?
Das ist ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite arbeite ich eigentlich nur gerne mit Menschen zusammen, die die Zukunft positiv gestalten wollen, die positiv verändern wollen, die auch führen schauen. Und gleichzeitig kann ich meine Stärken dort ausspielen, wo Leute schwierige Situationen haben, also wo sie Konflikte haben, wo sie Lampen haben, wo sie Auseinandersetzungen haben oder wo sie angegriffen werden oder auch vielleicht, wo sie nicht so recht wissen, was sie machen, wo sie anwenden im Team. So, dort kann ich meine Stärken ausüben. Also auf den ersten Blick eher negative Situationen, aber mit Menschen, die sich zum Positiven entwickeln wollen. Also, wo sich, ich sage jetzt negativ formuliert, nicht derartig, die sich so ein bisschen im Schmerz oder als Opfer suhlen, so quasi. Das liebt man nicht so.
Sehr schön. Jetzt für die ganzen positiven Menschen, die zumindest einen positiven Impact oder eine positive Veränderung haben wollen, oder einfach allgemein die Leute, die sagen, ja, weißt du, mega spannend, was der Andi da macht und was er da erzählt hat. Auf welchem Kanal kann man mehr über dich erfahren? Webseite, auf welchem Social Media Kanal bist du unterwegs? Wo kann ich mich informieren?
Also Webseite ist sicher ein Thema, www.diepfeife.ch. Aber am meisten so ein bisschen Tagesaktualitäten erfährst du sicher auf LinkedIn. Ja. Ich habe jetzt angefangen auch noch ein bisschen mit Insta, aber das ist vermutlich weniger mein Kanal. Das ist mir einfach so ein bisschen ein Ausprobieren. Also LinkedIn und Webseite sind sicher die Hauptkanäle.
Perfekt. Werden wir sicher auch unter den Shownotes verlinken, damit man den Weg möglichst einfach zu dir findet. Und wie immer gehört das letzte Wort im Gast. Andi, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben zum Abschluss?
Ja, die Leute fragen mich immer, Andi, gibt es irgendwie eine Abkürzung oder eine Formel, wie komme ich zu den besten Entscheidungen? Und da gebe ich den Leuten immer mit, los auf dein Herz. Dein Herz hat immer recht. Wie kommt man dort hin? Generell im Umgang mit Menschen, bringe ich in die richtige Stimmung. Das Zweite, Fokus ist sehr wichtig. Fokus auf die positiven Sachen. Und das Dritte eben, lerne andere Menschen im Herz bewegen. Dann kommt es gut.
Sehr schön. Das würde ich sagen, ist ein wunderbar inspirierendes Schlusswort von diesem Podcast. Ich glaube, du hast da ganz viele spannende und wertvolle Tipps können mit auf den Weg geben, so ein bisschen den Code, um die richtigen Entscheidungen zu finden. In welcher Situation auch immer, ob es im Sport oder im Business oder im Recruiting ist. Ich glaube, da kann jeder von uns das eine oder andere mitnehmen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du bist hier im Jobster-Podcast gesehen, Jobster-Recruiting-Show, und hast dein Wissen mit uns geteilt. Und dir, liebe Zuhörer, möchte ich mich bedanken, bist bis jetzt hier dabei geblieben. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du den würdest abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei bist oder einfach einen Kommentar hinterlässt. Bis dahin, alles Gute und tschüss.